Allmächtiger Gott, wir danken dir für dieses Wort, das Leben schafft und das selbst lebendig ist. Wir danken dir für seine Macht und bitten dich, lass diese Kraft in uns nun wirksam sein, dir zur Ehre und uns zum Guten und zum Heil. In Jesu Namen. Amen. Den Predigtabschnitt, den wir uns heute anschauen, ist Markus 3, Vers 13 bis Kapitel 6, Vers 13. Und wir werden natürlich nicht den ganzen Abschnitt lesen, sondern daraus werden wir das Gleichnis vom Seemann ab Kapitel 4 lesen, die Verse 1 bis 20. Danach fing er wieder an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Menschenmenge bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste und sich darin auf dem See niedersetzte. Und das ganze Volk stand am Ufer des Sees. Er lehrte sie vieles in Gleichnissen und in seiner Lehre sprach er zu ihnen: Hört zu, seht, es ging ein Sämann hinaus, um zu säen. Und es geschah, während er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel des Himmels und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Anderes fiel auf gutes Land und brachte Frucht, die zunahm und wuchs. Eins trug 30-fach, eins 60-fach und eins 100-fach. Dann sprach er zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die um ihn waren mit den 12 nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt, damit sie sehen, sehen und doch nicht erkennen, und hörend, hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen ihre Sünden vergeben werden. Dann sprach er zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, dann kommt sofort der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihr Herz gesät war. Genauso auch die, bei denen auf das Steinige gesät wurde, wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung um des Wortes willen erheben, nehmen sie sofort Anstoß an mir. Diese sind es, bei denen unter die Dornen gesät wurden, die das Wort hören und die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und diese sind diejenigen, bei denen auf gutes Land gesät wurde, die das Wort hören und es annehmen und Frucht bringen, einer 30-fach, einer 60-fach. Und einer 100-fach. Worte des lebendigen Gottes. Sei dir, o Herr. Heute kommen wir zum zweiten großen Abschnitt im Markus-Evangelium. Und während einerseits die Dinge Fahrt aufnehmen, entwickelt sich das Reich Gottes insgesamt doch vielleicht etwas anders, als die Jünger es erwartet hatten. Alles ist etwas turbulenter. Sie sehen sich im Sturm von Ablehnung und Widerstand. Nicht nur das religiöse und das weltliche Establishment hat schon Ende des letzten Abschnitts beschlossen, Jesus möglichst bald um die Ecke zu bringen. Auch am Anfang unseres heutigen Abschnittes sehen wir, dass gleich zwei neue Attacken auf Jesus. Die Pharisäer werfen Jesus einen Pakt mit dem Bösen vor. Sie sagen, er treibt durch den Obersten der Dämonen die Dämonen aus. Und die Familie von Jesus hat ihn gleich für verrückt erklärt. Am Ende des Abschnitts hat sich daran nichts geändert. In Kapitel 6 wird Jesus in seiner eigenen Heimatstadt Nazareth von seinen eigenen Verwandten komplett abgelehnt. Und das ist der Kontext, in dem dieser Abschnitt stattfindet. Natürlich bleibt das bei den Jüngern, wie man so schön sagt, nicht an den Kleidern hängen. Sie stecken mittendrin und müssen die Ablehnung und den Widerstand gegen Jesus aus nächster Nähe miterleben. Die Jünger haben viel für Jesus aufgegeben. Sie haben ein sicheres Einkommen als Fischer gehabt. Sie haben ihre geliebten Familien für Jesus zurückgelassen. Wir wissen zwar nicht genau, was sie sich von Jesus erhofft hatten, aber es ist klar, dass der Widerstand von außen auf diese kleine Gruppe auch innerlich eine riesige Konfrontation darstellt. Sie wirft Fragen auf. Was sollte man vom Reich Gottes erwarten und von der Nachfolge Jesu? Und wie wächst das Reich Gottes eigentlich? Das sind die Fragen, die in den Köpfen der Jünger herumschwirren müssen. Und diese Fragen, gegen diesen Hintergrund dieser Fragen erzählt Markus 4 Gleichnisse von Jesus. Genau, da sind wir jetzt. 4 Gleichnisse darüber, wie das Reich Gottes wächst. Und sie geben uns nicht nur 4, sondern sogar 5 Antworten auf diese Fragen, die auch uns beschäftigen können, wenn wir uns vielleicht mehr Gemeindewachstum, mehr Bekehrungen, vielleicht auch ein bisschen weniger Ablehnung wünschen oder wenn wir uns einfach fragen, was Nachfolge für Jesus von Jesus bedeutet. Diesen 4 Gleichnissen von Jesus stellt Markus dann im zweiten Teil unseres Abschnittes 4 Wunder gegenüber. So wie wir es hier in der Überschrift schon haben. Jedes Wunder entspricht einem der Gleichnisse. Und ich habe das auf der nächsten Folie festgehalten. Ja, also wir haben den Sämann und gegenüber dem Sämann die... Oh, das ist jetzt falsch. Entschuldigung, wir machen es mal umgekehrt. Sämann, dann haben wir das Licht auf dem Leuchter. Dann haben wir die aufgehende Saat und dann das Senfkorn. Und umgekehrt haben wir dem Senfkorn gegenübergestellt das Stillen des Sturms. Der aufgehenden Saat haben wir den besessenen Gadarener, also Legion, diesem unreinen Geist, gegenübergestellt. Dem Licht auf dem Leuchter, die Heilung der Frau mit der Dauerblutung und dem Sämann die Erweckung der Tochter des Jairus. Diese 4 Gleichnisse und diese 4 Wunder gehören zusammen und wir werden sie uns deshalb im Gottesdienst miteinander anschauen. Also jeweils zusammen. Und diese 4 Gleichnisse schauen wir uns gleich eins nach dem anderen an, jeweils mit dem Wunder verbunden. Aber vielleicht fragt sich der eine oder andere schon jetzt, warum Jesus eigentlich in Gleichnissen antwortet. Als ehemaliger Ingenieur muss ich bekennen, dass ich mich manchmal schwer tue mit Gleichnissen. Also manchmal helfen die Gleichnisse zwar beim Verständnis. Und wenn ihr euch im Lesungstext auf eurem Zettel Kapitel 4, 33 anschaut, dann erfahren wir dort, durch viele solcher Gleichnisse sagt er ihnen das Wort, wie sie es verstehen konnten. Ja, wir sehen, dass Jesus Gleichnisse tatsächlich dazu gebraucht, um Dinge verständlicher zu machen. Aber die Gleichnisse werfen doch auch eine Frage auf. Warum gibt Jesus nicht einfach klar und deutlich eine Antwort? Warum spricht er nicht Klartext? Und das ist nicht alles, denn Vers 34 in unserem Text hört sich fast ein bisschen ungerecht an. Dort heißt es, ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen, nur seinen Jüngern legte er alles aus. Wenn ihr eine Bibel vor euch habt, könnt ihr das nachverfolgen. Ohne Bibel müsst ihr mir das glauben. Dort heißt es, ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, nur seinen Jüngern legt er alles aus. Also was hat es damit auf sich? Es ist ungerecht. Nein, die Vorgehensweise von Jesus hat weniger mit Ungerechtigkeit zu tun, als mit dem Filtern seiner Zuhörer. Jesus filtert seine Zuhörer. Und das sieht man besonders eindrücklich am Gleichnis vom Sämann. Das habt ihr jetzt abgedruckt. Dem Jesus dieses Gleichnis vor vielen Menschen erzählt hat, lesen wir in Vers 10, als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, mit den 12 nach den Gleichnissen. Also erstmal ist es für Markus wichtig herauszustellen, dass es sich nicht nur um die 12 Apostel handelt, sondern um eine ganze Schar von Menschen. Das heißt, es geht um Jünger insgesamt. Und an dieser Schar sehen wir, was Jüngerschaft ausmacht. Jünger fragen Jesus. Sie suchen seine Nähe und sie suchen seine Antworten. Das ist die Reaktion, die sie von den Menschen draußen unterscheidet. Und an diesem Suchen merkt Jesus, dass es ihnen ernst ist mit dem Reich Gottes. Ja, schaut euch die Antwort von Jesus an in Vers 11. Als sie seine Nähe suchen und ihn fragen, entgegnet er: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Denen aber, die draußen sind, also die nicht meine Nähe suchen, nicht meine Antworten, wird alles in Gleichnissen gesagt, damit sie sehend sehen und doch nicht erkennen, hörend hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen ihre Sünden vergeben werden. Das ist ein warnendes Wort für manche, dass wir die Nähe von Jesus suchen sollten. Also die Gleichnisse sind nicht ungerecht. Jeder kann die Nähe von Jesus suchen und an dieser Reaktion filtern Gleichnisse zwischen denen, die von einem inneren Impuls zu Jesus getrieben werden, und denen, die schulterzuckend sagen, verstehe ich nicht, und weglaufen. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass Jesus denen Verständnis schenkt, die seine Nähe suchen, denen seine Worte ernst genug sind, dass sie nicht locker lassen, sondern bleiben und nachfragen. Ja, bei Gleichnissen geht es Jesus also nicht zuerst um intellektuelle Wissensvermittlung, sondern um die geistliche Wachsamkeit seiner Zuhörer. Ja, deshalb will ich dich, bevor ich die Gleichnisse erkläre, fragen: Wie steht es um deine geistliche Wachsamkeit? Wie hörst du Jesus zu? Legst du nach deiner stillen Zeit, wenn du eine hältst, legst du deine Bibel einfach weg oder bewegen dich die Worte? Wie hörst du heute zu? Gehst du nach Hause und hast in 2 Stunden alles vergessen? Oder bewegt dich das? Und fragst du vielleicht auch, wenn etwas unklar war? Das ist die Reaktion, an der Jesus seine Jünger erkennt. Den einen ist es egal, die anderen bewegen es im Herzen. Zu dieser Reaktion kommen wir gleich noch einmal zurück, nachdem wir uns die 4 Gleichnisse angeschaut haben. Und nur noch einmal zur Erinnerung: Das große Ziel hier ist, dass die Jünger inmitten von Widerstand und Ablehnung verstehen, wie Jesus sein Reich baut. Und Jesus zeigt seinen Jüngern, dass das Reich Gottes durch die kraftvolle Verkündigung des Evangeliums unwiderstehlich wächst. Gottes Reich wächst durch das kraftvolle Evangelium. Das ist unser nächster Punkt. Aber oft geschieht das auf geheimnisvolle und unscheinbare Weise. Schauen wir uns dazu noch einmal den Seemann an. Ja, Vers 3, dort heißt es: Hört zu, ihr seht, es ging ein Seemann hinaus, um zu sehen, und es geschah, während er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel des Himmels und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Anderes fiel auf gutes Land und brachte Frucht, die zunahm und wuchs, eins trug 30-fach, eins 60-fach und eins 100-fach. Dann sagte er zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre, sprich, lasst es eindringen, nicht hier rein, hier wieder raus. Ja, wenn das Evangelium verkündigt wird, trifft es auf unterschiedliche Reaktionen in Menschen. Manche lehnen es von vornherein ab, die Vögel fressen die Saat sofort weg. Andere gehen einen Schritt weiter, sie reagieren zunächst besonders begeistert und erscheinen anfangs vielleicht als die leidenschaftlichsten Jünger. Vielleicht auch die vielversprechendsten aus Pastorensicht. Aber sobald Nachfolge mit Schwierigkeiten verbunden ist, mit einem Preis, wenden sie sich enttäuscht und desillusioniert von Jesus ab. So hatten sie sich das Ganze nicht vorgestellt. Und dann gibt es nochmal andere, die gehen noch einen Schritt weiter. Sie wenden sich nicht beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten ab, aber Stück für Stück lassen sie sich gefangen nehmen von dem, was Jesus in Vers 19 nennt, die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen. Das sind die Alltagssorgen, die das Evangelium ersticken und am Ende die Botschaft unfruchtbar machen. Nur die, die sich die Hoffnung des Evangeliums weder von Bedrängnis noch von den Sorgen des Alltags rauben lassen, sondern die Gottes Wort in guten und in schlechten Zeiten hören und annehmen, nur die bringen Frucht. Was für ein Boden bist du im Moment? Für die Jünger, die das Wort von Jesus in der Welt verkünden sollen, ist es eine gute und vielleicht auch eine schmerzhafte Portion Realismus. Ja, viele von denen, die es hören werden, werden es sofort ablehnen. Andere werden es später, wenn ihr Glauben in stürmischen Zeiten auf dem Prüfstand steht, ablehnen. Und wieder andere werden sich von Sorgen ablenken lassen. Was für eine Art von Boden bist du gerade? Was stellt die größte Gefahr für deine geistliche Fruchtbarkeit dar? Es kommt auch darauf an, an welchem Punkt deines Christseins du bist. Wenn du schon lange Christ bist, sind es wahrscheinlich eher die Dornen. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, besteht die Gefahr, dass du es sofort ablehnst oder dass du es begeistert annimmst, weil es sich so wunderbar anhört. Vielleicht auch, weil die Gemeinschaft so wunderbar ist. Aber wenn es schwierig wird, lässt man es wieder fallen. Was für ein Boden bist du? Wie schon erwähnt, entspricht die Geschichte von Jairus im Gleichnis vom Seemann. Als die Ankunft von Jesus verzögert wird, erreicht Jairus die Nachricht vom Tod seiner Tochter. Ich fasse die Geschichte kurz zusammen. Verbunden mit der Aufforderung, also die Aufforderung im Text lautet in Vers 35, falls ihr eine Bibel vor euch habt, was bemühst du den Meister noch? Ja, das sind die Dornen der schmerzhaftesten Weise, wenn man einen geliebten Angehörigen verliert. Das sind die Dornen, die den jungen Glauben von Jairus an Jesus Christus im Keim ersticken wollen, indem sie ihm sagen, siehst du, in den Stürmen des Alltags kann dir Jesus auch nicht weiterhelfen. Die Antwort von Jesus darauf lautet, fürchte dich nicht, glaube nur. Auch der schlimmste Sturm in deinem Leben ist nicht außer meiner Kontrolle, sagt Jesus, fürchte dich nicht. Neben den Dornen haben in der Geschichte von Jairus und seiner Tochter, finden wir auch einfach den platten Unglauben, als Jesus andeutet, dass er das Mädchen aufwecken kann, wird er lauthals ausgelacht. Sie glauben ihm nicht, dass er Macht über den Tod hat. Aber das hat eine schlimme Konsequenz für sie. Ihr Unglaube führt dazu, dass sie nicht mit hinein dürfen. Sie verpassen das größte Wunder, nämlich die Auferweckung eines Menschen vom Tod, weil sie Jesus verlacht haben. In Jairus sehen wir also das Gleichnis vom Seemann in Aktion. Viele hören die Botschaft von der Macht Jesu, also vom Reich Gottes. Manche reagieren mit Unglauben. Andere verlieren angesichts überwältigender Traurigkeit und Sorgen in diesem Leben die Hoffnung auf Jesus. Was bekümmerst du den Herrn? Und dann gibt es auch die, die glauben an Jesus oder deren Glaube vielleicht auf der Kippe steht, so wie bei Jairus. Wird er bei dieser Schwierigkeit aufhören zu glauben? Am Ende darf er das Wunder erleben, wie seine Tochter vom Tod zurückkehrt. Er ist der, der Frucht bringen wird. Das war das erste Gleichnis. Weiter geht's mit dem Gleichnis vom Licht auf dem Leuchter. Ich habe euch das hier eingeblendet. Weiter sagte er zu ihnen, bringt man etwa das Licht, um es unter den Scheffel oder unter das Bett zu stellen? Nicht damit es auf den Leuchter gestellt wird? Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar wird, und es ist nichts geheim, das nicht ans Licht kommt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich muss zugeben, dass mir die Auslegung dieses Gleichnisses schon immer am schwersten gefallen ist. Wie soll man das Licht und den Scheffel verstehen? Ja, eben an der Stelle ist es wichtig, dass wir diese Struktur erkennen und uns in Erinnerung rufen, dass Markus dem Gleichnis ein Wunder gegenüberstellt, also in diesem Fall die Heilung der Frau mit der Dauerblutung. Sie ist das Paradebeispiel von jemandem, der fest an Jesus glaubt, sich aber gleichzeitig unwürdig fühlt und überhaupt nicht imstande, ihren Glauben öffentlich auszuleben. Vielleicht bist du das im Moment, vielleicht kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, irgendjemandem von Jesus zu erzählen. Ja, diese Frau lebt ihren Glauben im Verborgenen, sie hofft auf Heilung im Verborgenen, aber Jesus hat andere Pläne mit dieser Frau. Er tut, wovor sie sich vermutlich am meisten fürchtet. Er macht ihre Heilung und ihren Glauben öffentlich. Warum? Damit von ihnen Frucht erwachsen kann. Damit nimmt er dieses Licht, das er in ihr Leben geleuchtet hat, unter dem Scheffel hervor, aus dem Verborgenen, und stellt es auf den Leuchter in ihrem Leben, damit alle es sehen können. Warum Jesus das tut? Er bewahrt die Frau davor, dass ihr Glaubenszeugnis unfruchtbar bleibt. Und er tut es, glaube ich, auf die sanftmütigste Weise, die man sich vorstellen kann. Was Jesus damit effektiv sagt, ist, dass keiner seinen Glauben nur im Verborgenen, im eigenen Kämmerlein verleben kann. Niemand soll sein Glauben, niemand soll Jesu Wirken in seinem Leben unter den Scheffel stellen. Darum geht es in diesem Gleichnis. Und Jesus will auch uns, Jesus will dich davor bewahren, unfruchtbar zu bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass du dich fragst, was hat er in deinem Leben getan, dass du momentan noch unter den Scheffel stellst? Was will Jesus in deinem Leben auf den Leuchter stellen, damit es sichtbar ist und Frucht bringen kann? Vielleicht ist es einfach der innere Frieden, den er dir geschenkt hat, als du zum Glauben gekommen bist. Vielleicht ist es das Festhalten am Glauben in tiefer Verzweiflung und sogar Depression. Egal was es ist, Jesus möchte, dass du sein Wirken in deinem Leben nicht länger unter den Scheffel stellst. Er will, dass du davon erzählst. Vielleicht zuerst im Hauskreis, zur Gewöhnung. Vielleicht dann beim monatlichen Gebetstreffen, als Zeugnis. Oder für die Mutigen und Entschlossenen einfach gleich vor Freunden und Familie. Dann bringt es Frucht, was Jesus in deinem Leben getan hat. Jesus will nicht, dass du sein Wirken verborgen hältst. Das ist das zweite Gleichnis. Das dritte Gleichnis ist das von der aufgehenden Saat. Vers 26, danach sagte er, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn die Erde bringt von selbst zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er sofort die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ja, wenn man verstanden hat, dass der Samen das Wort ist, ist das Gleichnis relativ einfach zu verstehen. Es ist sozusagen ein Gegengewicht zum Licht auf dem Scheffel. Ja, dort stand unsere Verantwortung, vom Evangelium zu reden, im Vordergrund. Dieses Gleichnis hier zeigt die Grenzen menschlicher Verantwortung auf, indem es sagt, wir sind zwar fürs Sehen verantwortlich, dass wir reden, aber wir sind nicht fürs Wachstum zuständig. Der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Wachstum ist Sache des Heiligen Geistes. Und genau das sehen wir in Aktion beim besessenen Gadarener auf der heidnischen, also der nichtjüdischen Seite des Sees begegnet Jesus einem Mann, der von einem unreinen Geist besessen ist. Und der unreine Geist sagt in Vers 9 von Kapitel 5, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Ja, dieser Mann ist scheinbar von unüberwindbaren geistlichen Mächten eingenommen. Er wird langsam aber sicher von ihnen vernichtet. Er wurde draußen bei den Gräbern dorthin vertrieben vom Geist. Sein Leben ist schon vom Tod gezeichnet. Aber Jesus heilt ihn, einfach mit einem Wort. Und als der Mann ihn in Vers 18 bittet, bei ihm bleiben zu dürfen, da schickt Jesus ihn fort mit den Worten, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was dir der Herr Großes getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Jesus hat einen Samen in sein Leben gelegt und durch das Weitererzählen beginnt nun die Frucht aufzugehen. Der Mann weiß nicht wie. Er weiß nicht, wo er sehen soll, wo die Frucht aufgehen wird. Er soll es einfach aussehen, egal wo. Ja, und in Vers 20 lesen wir dann, alle wunderten sich. Es hat eine große Wirkung. Und einige von diesen Menschen werden danach selbst den barmherzigen Herrn gesucht und auch gefunden haben. Der Mann wusste nicht, wo er sieht. Aber es gab eine große Wirkung. Also unsere Aufgabe ist nicht, für das Wachstum zu sorgen, sondern sie besteht darin, dass wir das Licht auf den Scheffel stellen und anderen von den großen Taten des Herrn in unserem Leben erzählen. Ja, wir brauchen auch nicht die Bodenqualität abschätzen. Vieles davon, was wir erzählen, wird auf die Straße und auf felsigen Boden fallen. Anderes wird von Dornen erstickt werden. Es geht nicht um zielgerichtetes Pflanzen hier, sonst würden wir Gott die Entscheidung vorwegnehmen, wo etwas wachsen wird. Unsere Aufgabe ist Sehen nach dem Gießkannenprinzip. So lassen wir dem Heiligen Geist Raum, auch an den unerwartetsten Stellen Wachstum zu schenken. Und so hat es der Mann gemacht, im heidnischen, in einer heidnischen Region. Zuletzt haben wir dann noch das Gleichnis vom Senfkorn, Vers 30. Jesus sagte, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch welches Gleichnis wollen wir es darstellen? Es ist wie ein Senfkorn, das, wenn es aufs Land gesät wird, kleiner als alle Samen auf Erden ist. Wenn es gesät wurde, dann geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Also Jesus spielt hier auf ein Bild im Alten Testament an, wo ein großer Baum für das Reich eines großen Herrschers steht. Aber klar ist hier auch, dass das Reich Gottes klein und unscheinbar beginnt. Und das ist die fünfte und letzte Antwort darauf, wie das Reich Gottes wächst. Wir schauen uns das gleich noch zusammen an. Ja, wie das Reich Gottes wächst, inmitten von Ablehnung und Widerstand. Also schauen wir uns das nochmal an. Am Seemann konnte man die Wichtigkeit des aufmerksamen Hörens erkennen. Das Gleichnis von Seemann hatte außerdem noch ein Nachspiel in Form der Erklärung, an dem klar wurde, dass Jünger ihre Antworten bei Jesus suchen werden. Beim Licht auf dem Scheffel ging es danach darum, dass man nicht nur von Jesus hört und Jesus sucht, sondern auch von der Begegnung mit Jesus erzählen soll, damit Frucht wachsen kann. Und bei der aufgehenden Saat daraus ging es dann um das geduldige Warten nach dem Erzählen. Beim Senfkorn geht es nicht um geduldiges Warten, sondern um geduldiges Erwarten, wie dieser Baum groß wird. Das ist die Antwort, die Jesus auf die Frage gibt, wie das Reich Gottes wächst. Und ich denke, für die Jünger damals wird das Gleichnis vom Senfkorn, also das letzte, vielleicht am schwersten zu glauben gewesen sein. Ja, das sehen wir an seinem Gegenüber, nämlich dem Wunder vom Stillen des Sturms. Das habt ihr in eurem Zettel. Ja, das kleine Senfkorn besteht dort aus dem kleinen Boot der Jünger. 12 Jünger mitten auf einem großen See, in einem schweren Sturm, in einer kleinen Nussschale. Ja, das kleine Boot könnte jeden Moment kentern und alles wäre zu Ende. So fühlt sich Jünger sein inmitten von Ablehnung und Widerstand an. In diesem Kontext soll sich das hier alles abspielen. Das Hören, das Suchen, das Erzählen. Aber was Jesus hier in den Mittelpunkt stellt, ist, dass mit Jesus die Hoffnung nie ausgeht. Jesus hat immer das letzte Wort, er stillt den Sturm, er zeigt seine Macht über die Schöpfung und damit auch, dass er letztlich der Schöpfer Gott in menschlicher Gestalt ist. Er ist der Grund, dass die Männer in diesem Seelenverkäufer, könnte man sagen, im Sturm zu Menschenfischern für Gottes Reich werden. Er ist der, der sie in ihrer Aufgabe bewahrt. Er sorgt dafür, dass dieses kleine, unscheinbare Senfkorn im Sturm explosiv im ganzen Römischen Reich aufgeht und auch heute noch unwiderstehlich wächst. Und die Frage, um die es letztlich geht, für alle, lautet: Wer ist dieser Mann? Vers 41. Wer ist dieser Mann? Jesus ruft uns zum Glauben an sich auf. Er erweist seine Macht über Stürme. Er erweist seine Macht über Legionen, über unreine, böse Geister. Er erweist seine Macht über Krankheit, wie bei der Frau mit der Blutung. Er erweist seine Macht sogar über den Tod, wie bei der Tochter von Jairus. Und er ruft uns auf, ihm unser Leben anzuvertrauen. Auch wenn er uns durch Stürme von Ablehnung und Widerstand führen wird, auch wenn manche ihn für verrückt erklären wird und uns auch, weil wir an ihn glauben, auch wenn manche ihn für böse erklären werden, er ruft uns auf, ihm nachzufolgen. Er ruft uns auf, ihm immer wieder aufmerksam zuzuhören, immer wieder seine Nähe und seine Antworten zu suchen und dann auch mutig von ihm zu erzählen. Auf diese Weise lebt man ein fruchtbares Leben. Auf diese Weise wächst Gottes Reich. Also, welches Licht hat Jesus in dein Leben geleuchtet? Wem kannst du diese Woche damit von Jesus erzählen? Lasst uns das meiste aus unseren Gelegenheiten machen, damit das Reich Gottes sich entfaltet und wächst und das Evangelium in unserem Leben Frucht bringt. Denn wer will unfruchtbar sein? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für dein Wort. Wir gestehen dir, dass es nicht immer einfach zu verstehen ist und wir bitten dich, schenk du in unseren Herzen ein tiefes Verlangen danach zu verstehen, indem wir deine Nähe suchen. Hilf du uns, dass wir das Licht, das du auf diese Weise in unser Leben leuchtest, durch dein Wort und das Wirken in unserem Leben, dass wir es auf den Leuchter stellen, dass wir es nicht verbergen, sondern dass es öffentlich sichtbar wird. Und wir dadurch Frucht bringen. Und das bitten wir dich im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.